Heute bei «Apropos» in den Kobaltminen vom Kongo. Es gibt ein Material, von dem hängt die ganze Energiewende ab. Ohne Kobalt gibt es nämlich fast keine Akkus für Elektroautos, keine Batterien und auch keine Smartphones. Weltweit steigt darum die Nachfrage nach dem Rohstoff. Abgebaut wird Kobalt vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. In Minen, die zum Teil so gross sind wie ein kleiner Kanton, und von Menschen, die zum Teil unter prekären Umständen auf eigene Faust nach Kobalt suchen. Der Wirtschaftsredakteur Jorgos Brusos hat diese Mine besucht und heute ist er im Podcast-Studio von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Jorgos.
Hoi Mirja.
Hallo, ich bin Zürich am Flughafen. Wir fliegen auf Johannesburg. Dort geht es dann weiter nach Lubumbashi. Das ist der Hauptort der Minenregion der Demokratischen Republik Kongo.
Jorgos, wir kennen es alle am Terminal vom Flughafen Zürich, ist es recht laut. Vor wenigen Wochen hast du dich in Flüger nach Lubumbashi gesetzt. Was war das Ziel von deiner Reise?
Das Ziel war, um dort verschiedene Kobaltminen zu besuchen und verschiedene Orte, die mit dem Geschäft mit Kobalt zu tun haben. Und die Reise hat stattgefunden, weil mich eine Branchenorganisation, das Kobalt Institute, eingeladen hat auf die Reise. Deren ist es darum gegangen, um so ein bisschen das Verständnis zu verbessern zum Kobalt und dem Geschäft, das hinter dem Kobalt steckt.
Es gibt sozusagen eine Hauptstadt vom Kobalt, das ist das Lubumbashi. Wie muss man sich den Ort vorstellen?
Ich bin hier in Lubumbashi, der Hauptstadt der Minenregion. Das ist die völkerrechtliche Straße. Viele Leute sind hier unterwegs, Töpfe, Autos, alles wird durcheinander. Das ist eine ganz lebendige Sache. Genau, von Minen sehen wir jetzt noch nicht viel, aber ganz viele von diesen Leuten, die wir hier sehen, die leben vom Minengeschäft.
Ja, Lubumbashi ist eine ganz geschäftige Stadt mit einem Haufen Verkehr. Die Leute sind unterwegs. Die Leute dort gelten im Kongo als sehr geschäftstüchtig. Ja, und das sieht man auch. Es ist immer etwas los. Die Stadt ist sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Und das hat auch damit zu tun, weil der Kobalt so wichtig geworden ist.
Wieso das so wichtig geworden ist, über das reden wir auch gerade noch. Wie zeigt sich denn das in dieser Stadt? Wie präsent ist das Geschäft mit dem Rohstoff?
Also in der Stadt selber siehst du eigentlich relativ wenig von dem Kobalt. Aber du siehst halt Geschäftsleute aus der ganzen Welt, die dort hinkommen und denen ihr Ziel ist, an den Kobalt hinzukommen. Und die kommen dorthin. Es ist eben ganz ein kleiner Flughafen, wo du merkst, da kommen jetzt Leute aus China, aus Europa, zum Beispiel von Autokonzernen, und die kommen dort hin und die müssen irgendwie an den Kobalt hinkommen. Und man muss halt auch sagen, der Kongo ist jetzt nicht ein Land, wo man einfach geschäften kann, sondern das braucht oft Vermittler, Fixer, alles Mögliche an Leute, die da rund um das Geschäft herum auch noch einen Anteil wollen an diesem Business.
Also es dreht sich alles um den Stoff, um Kobalt. Was ist denn das genau für ein Material und wo überall hat es das in unserem Alltag drin?
Der Kobalt ist ein Metall und der Kobalt, der hat jetzt so verrückt eine Bedeutung gewonnen, weil er in ganz vielen Batterien von Elektroautos oder in Smartphones vorkommt. Und ja, es gibt andere Formen, zum Akkus bauen, aber der Kobalt hat sehr gute Eigenschaften, die dann die Akkus besonders langlebig machen. Darum ist er so beliebt. Und darum haben jetzt auch sehr viele Autohersteller gemerkt, sie müssen jetzt dringend an den Kobalt herankommen, wenn sie wollen, Akkus für ihre Autos haben.
Das heisst, je mehr Elektroautos wir bauen, desto mehr Kobalt brauchen wir.
Genau, es gibt zwar so ein bisschen Prognosen von Analysten, die aufzeigen, dass wahrscheinlich der Anteil von Kobalt in der Batterie, der wird wahrscheinlich kleiner werden, weil die Batterien immer ausgefuchster werden. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass, weil es halt so viel mehr Elektroautos gibt, der Kobaltbedarf gleich steigt.
Mhm. Nicht zu verwechseln ist Kobalt ja aber mit Kupfer.
Genau, das ist noch lustig. Der Kupfer, der kommt zusammen mit dem Kobalt vor. Die Region dort in Afrika, die heisst auch Kupfergürtel. Und in diesen grossen Minen wird der Kupfer und der Kobalt zusammen gefördert. Der Kupfer, der sieht aber für uns ganz anders aus. Der Kupfer, das ist so das orange schimmernde Metall, wenn wir es kennen, auch von den Leitungen oder von sonst, haben wir das schon gesehen. Und der Kobalt, der wird im Kongo eigentlich meistens als Kobalthydroxid parat gemacht zum Verschiffen.
Und dann wird gesehen, wo unser Material gemahlen wird. Und die riesigen Steinblöcke von den Lastwagen, die dort angefahren werden, die kommen in eine Mühle, wo sie verstampft werden. Und nachher werden sie chemisch weiterverarbeitet.
Und das ist dann so ein bläulich schimmerndes Pulvergestein. Und in dieser Form wird er dann in grosse Säcke abgepackt. Und diese Säcke werden dann verschifft. Meistens auf China oder fast immer auf China. Und dann werden sie dort verarbeitet zu den Materialien, die dann eben in diesen Elektroautobatterien oder den Smartphones landen.
Der Ort, wo Kobalt und eben auch Kupfer abgebaut wird, das sind ja Minen. Du hast eine von den grossen Minen besucht, von der Schweizer Rohstofffirma Glencore. Wie muss man sich den Ort vorstellen? Wie muss man sich so eine Mine vorstellen?
Ja, die Minen, die sind dort auf so grossen Konzessionsgebieten, wo die Firmen vom Staat übernommen haben. Und dort arbeiten dann die ausländischen Konzerne drauf.
Hier sehen wir jetzt die gewaltigen Lastwagen, die Rohstoffe aus dieser Mine raus transportieren.
Und sie machen das mit gigantischen Baggern, mit gigantischen Lastwagen, wo sie grosse wie Löcher in den Boden hineingraben und systematisch aus diesen Löchern das Gestein rausholen und dann aus dem Gestein den Kobalt rauslösen. Und das läuft unter professionellen Bedingungen. Uns ist gezeigt worden, wie die Leute gut geschult sind, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht. Sehr viel ist automatisiert. Es sind sehr professionelle Betriebe. Was einem aber auffällt, ist, wie, sagen wir mal, über die Jahre hat sich das fast wie eine Mondlandschaft gebildet. Es ist wirklich, der Berg wird abgetragen oder die Hügel dort und es werden riesige Löcher gebaut. Der Schutt wird an einem anderen Ort wieder aufgeschüttet und dann wieder abgebaut. Und das ist wirklich eindrücklich, was da heiss umgegraben wird. Oder? Die Heintens vergleichen, sehe ich fast aus einem Mad Max-Film. Es vermittelt fast ein bisschen Endzeitstimmung, so ein Minengelände. Weil, ja, das ist beeindruckend, wie ja, die grossen Sandstrassen, die sich da quer durch das Gebiet durchziehen, die riesigen Schutthügel und dann halt die gewaltigen künstlichen Seen, wo dann die Abwasser aufgefangen werden. Und wenn man das erst mal sieht, dann fährt einem das schon noch ein.
Mhm. Das ist auch ein riesiges Gebiet in dem Fall.
Ist riesig. Jetzt die Glencore-Mine, die wir gesehen haben, das ist jetzt nicht die allergrößte, aber das ist nur schon die ist gross. Und dann haben wir auch noch eine chinesische Mine anschauen können. Und die ist dann noch mal deutlich grösser gewesen. Das ist auch die grösste dort im Kongo. Und das sind gigantische Gebiete. Eben die chinesische Mine, die hat etwa ein Konzessionsgebiet so gross wie der Kanton Zürich fast. Und dort tun sie an verschiedensten Stellen eben Kobalt und Kupfer fördern. Und das sind gigantische Gräben, die die dort in die Landschaft hineinziehen. Die sind so gross, dass wenn man dann von oben her dort reinschaut, dass man das Gefühl hat, die übergrossen Lastwagen, die vielleicht ein oder andere schon mal gesehen hat, die sehen von oben aus fast aus wie Spielzeugautos. Aber eigentlich sind die doppelt so gross wie so ein Lastwagen, der bei uns auf der Straße verkehrt.
Wer will wissen, wie das aussieht in so einer Mine, das, was du jetzt beschrieben hast, Jorgos, man findet bei uns auf der Webseite und in der App auch noch Videos von dem Ganzen. Auch das können wir gerne noch im Beschreibung zu dieser Episode verlinken. Wer sind denn die Leute, die in diesen Minen arbeiten?
Also sowohl bei der Glencore-Mine als auch bei der chinesischen Mine hat es sehr, sehr viele Leute, die dort aus der Region kommen und dort arbeiten. Da haben auch beide Minen sehr viel Wert darauf gelegt, um irgendwie zu verdeutlichen, wie fest dass das Umland von ihrer Mine profitiert und dass die Leute von da kommen und die Leute von da dort arbeiten. Jetzt ist es aber so, trotzdem sind die Unterschiede ziemlich gross. Also ich glaube, bei der chinesischen Mine sind nicht ganz 90% der Leute sind lokale Leute und bei Glencore sind es aber deutlich mehr. Und es ist dann so, dass quasi ein paar Chefs sind dann Expats, die aus dem Ausland dort sind und so ein bisschen die wichtigen Posten haben. Aber es hat auch ganz viele Leute, die von dort kommen, die dort arbeiten. Und dazu kommen ganz viele Leute von Subunternehmen, die rund um die Mine arbeiten, die dann eigentlich nicht von der Mine selber angestellt sind, sondern die angestellt sind bei einer Firma, die dort von Glencore oder von einer anderen Firma den Auftrag bekommt.
Mhm. Sehr viele Leute vor Ort arbeiten also in diesen Minen. Wem gehören sie aber?
Also die Minen sind wie Konzessionsgebiete, die die Minenfirmen vom Staat übernommen haben. Die haben die zahlen etwas dafür, dass sie die Regionen dürfen nutzen. Darum bestimmen sie auch über die Konzessionsgebiete und sie haben auch sehr viel Einfluss auf die Konzessionsgebiete. Wenn jetzt das Dorf dort im Weg steht, dann können die Minenfirmen das Gespräch suchen mit den Dorfältesten dort und dann mit denen verhandeln, dass das Dorf umgesiedelt wird, wenn es jetzt halt dort drunter so aussieht, als ob es vielversprechende Vorkommen dort drunter hätte. Und das ist eine gängige Praxis, das wird auch so gemacht. Gleichzeitig müssen sich jetzt die Minenfirmen neuerdings verpflichten dazu, dass sie soziale Projekte machen. Zum Beispiel, sie bauen Schulen oder sorgen für die Stromversorgung oder sorgen für Kliniken, die sie in der Gegend hat. Sie sind wie verpflichtet, um da einen gewissen Teil von ihrem Umsatz zu investieren dort.
Mhm. Und wo haben die Firmen ihren Sitz?
Glencore ist eigentlich eine Ausnahme, oder? Glencore ist dort der grösste nicht-chinesische Anbieter.
Mhm, also mit Sitz in Zug.
Glencore mit Sitz in Zug. Und der grosse Rest sonst kommt aus China. Und das Geschäft dort, das Kobaltgeschäft, ist eigentlich fast komplett in der Hand von chinesischen Konzernen.
Mhm. Warum ist das so?
Lang haben dort amerikanische Firmen eine wichtige Rolle gespielt. Und wo sich die Amerikaner zurückgezogen haben, vor ein paar Jahren sind dann chinesische Firmen ganz strategisch dort eingestiegen und kontrollieren jetzt dort einen grossen Teil von diesen Vorkommen.
Du hast jetzt gerade erzählt, wie die grossen Minen funktionieren. Neben denen gibt es aber ja noch eine andere Form, wie Kobalt abgebaut wird.
Genau, man sagt dem Artisanal Mining. Und dort ist es so, dass Leute, die wissen, wo es ein Kobaltvorkommen hat, sich organisieren und auf eigene Faust gehen, nach Kobalt graben. Und das sind oft alte, stillgelegte Minen oder Regionen am Rand von grossen Minen. Oder zum Teil brechen sie auch ein auf die Gebiete von grossen Minenfirmen, wo sie gehen, Kobalt ausbuddeln. Man glaubt jetzt, das sind kleine Mengen, aber das ist eben bis zu einem Viertel von der Kobaltproduktion vom Kongo, mhm, so entsteht. Und es ist auch ein ganz wichtiger Einkommenszweig für ganz viele Leute aus dem Kongo. Also es ist, man sagt, es gäbe bis zu 200'000 von diesen Gräseuren. Gräseuren heissen die meistens Männer, die nach dem Kobalt graben. Und an denen hängt dann eine ganze Kette von anderen Jobs, die dann den Kobalt verarbeitet. Zum Beispiel Träger, die den Kobalt bis zum nächsten See oder Fluss bringen, wo dann Frauen den Kobalt waschen. Dann wird er weitergetragen zu einer Art Mühle, wo er dann gemahlen wird. Und dann wird er zu einem Zwischenhändler gebracht. So sieht man wie die zwei Welten, die grossen Firmen, die im grossen Stil ganz professionell Kobalt fördern. Und halt die artisanalen Minen, die im Kleinen das Einkommen für ganz viele Menschen erwirtschaftet wird, indem die Leute mit einfachen Werkzeugen dort Kobalt aus dem Boden schlagen.
Das Geschäft mit dem Kobalt, das wird ja immer wieder kritisiert. Gerade die kleinen Minen sind ziemlich umstritten. Aus welchen Gründen?
In January 2016, a human rights report alerted the world to how cobalt is often dug up by hand under unsafe, sometimes deadly conditions by subsistence miners, including children.
Die Arbeitsbedingungen sind dort prekär an vielen Orten. Es gibt Kinderarbeit, es ist sehr unsicher. Die Leute bauen sich eigene Untertagminen, die auch einstürzen können. Die Leute werden ausgebeutet, sie kommen einen ganz schlechten Preis über für den Kobalt, den sie an Zwischenhändler verkaufen. Es gibt ganz viele Probleme rund um den artisanalen Kobalt. Aber er ist so wichtig, es gibt einen Markt für den. Und darum gibt es jetzt zum Beispiel NGOs, die sagen, ja, der Kobalt braucht es. Er ist ein Einkommen für ganz viele Leute. Darum wäre es doch viel besser, wenn man dafür sorgen, dass, wenn die Leute sowieso gehen, Kobalt graben, dass man wenigstens dafür sorgt, dass sie das irgendwie sicher machen können und dafür einen fairen Preis für ihren Kobalt bekommen.
Allgemein hat ja das Geschäft mit dem Kobalt so ein bisschen den Ruf, dass es ziemlich dreckig ist. Das hat unter anderem auch zu tun mit Fällen wie dem von Dan Gertler. Was ist mit ihm los gewesen?
Genau, der Dan Gertler, das ist ein israelischer Geschäftsmann. Der hat in den 90er Jahren im Kongo für wenig Geld Konzessionen aufgekauft und dann später für viel Geld weiterverkauft. Und da dabei soll es zu Korruption im grossen Stil gekommen sein. Darum ist er von den USA sanktioniert. Die USA ermitteln gegen ihn. Er bestreitet aber, dass er je irgendetwas Falsches gemacht hat. Aber die Ermittlungen gegen ihn, die haben dafür gesorgt, dass die US-Firmen sich aus dem Kongo zurückgezogen haben. Die haben Angst bekommen, dass wenn sie mit dem Gürtler in Verbindung gebracht werden, dass sie dann ein Problem bekommen mit der US-Justiz. Diese Lücke, die haben dann die chinesischen Minenkonzerne können auffüllen.
Mhm. Wie viel hast du bei deinem Besuch von dem ganzen, vielleicht ein bisschen schlechten Ruf von der Rohstoffbranche mitbekommen?
Ja, ich glaube, das ist das grosse Thema dort, wo niemand richtig anspricht. Das ist wirklich klar. Du merkst auch, es ist ein Problem für die Firmen, die jetzt heutzutage Kobalt brauchen, weil die merken, die müssen sich auf ein Land einlassen, wo Korruption zu der Tagesordnung gehört. Und zum Beispiel Apple, die haben auch schon gesagt, sie hätten keine Lust mehr auf Kobalt, weil sie, wenn sie können, sicher gehen, dass der ohne Kinderarbeit hergestellt worden ist. Und du merkst, die Firmen, die haben, die gucken das an. Die hätte in den Kongo zu gehen, weil sie gehen rechte Reputationsrisiken ein. Und das spürst du halt auch. Und das ist ein grosses Problem in dieser Geschichte rund um den Kobalt.
Und gleichzeitig gibt es nicht viele Alternativen?
Es gibt eigentlich keine Alternativen. Es gibt Experten, die sagen, in Indonesien sind die Kobaltvorkommen auch gross. Aber die werden noch nicht aktiv gefördert oder noch nicht im grossen Stil gefördert. Und darum, bis dann Indonesien wirklich tatsächlich eine Alternative zum Kongo ist, geht es einfach ein Weile. Und so lange mögen die jetzt alle nicht warten.
Gibt es denn Lösungen, wie man weniger abhängig wird von dem Rohstoff, von Kobalt?
Ja, es gibt Möglichkeiten, um die Batterien kobaltärmer zu machen und so weiter und so fort. Da ist man dran. Aber es geht alles ein Weile. Und halt eben, wenn die Anzahl an Elektroautos wächst, auch wenn die weniger Kobalt in der Batterie drin haben, wenn es mehr Elektroautos gibt, braucht es halt auch mehr Kobalt.
Mhm. Jorgos, mit welchen grundsätzlichen Eindrücken bist du zurückgekommen aus dem Kongo?
Ja, ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, du merkst halt, wie der Kongo, der sitzt auf einem riesigen Schatz. Der Kobalt, der ist jetzt gerade gefragt und die Leute profitieren auch dort von dem. Aber wie viele Leute profitieren und zu welchen Bedingungen, das ist für mich extrem schwierig zum Abschätzen. Und ich habe einfach wieder Eindruck bekommen, da wird ein grosses Geschäft gemacht mit etwas, was wir hier brauchen. Und ich glaube, wir verstehen es aber überhaupt nicht, was das dort auslöst. Also die grossen Minenfirmen, die arbeiten oder die müssen heutzutage nach westlichen Standards arbeiten, die können sich nicht mehr so viel erlauben wie früher. Aber gleich, für mich sieht das schrecklich aus, wie dort die ganze Natur umgepflügt wird für den Kobalt. Und die kleinen Minen, da muss man einfach sagen, auch wenn das irgendwie in saubere Bahnen gelenkt wird, es ist eine extrem harte, teilweise auch gefährliche Arbeit, wo die Leute für ein Material auf sich nehmen müssen, das bei uns schlussendlich in Luxusprodukte landet. Und das ist schon etwas, was für mich so ein bisschen schwer zu fassen war.
Danke vielmals, Jorgos, für deine Eindrücke aus dem Kongo.
Merci, dass ich da sein durfte.
Wer noch mehr will lesen rund um das Thema und wer auch noch die Videos möchte schauen aus diesen Minen, man findet alles bei uns auf der Webseite und in der App und den Link dazu bei uns im Beschreibung zu der Episode. Und das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut.